Die viel interessantere Frage finde ich eigentlich, ob wir das Konzept kommunizieren.
Nein.
Entschuldigung, hätten Sie einen Augenblick Zeit?
Nein, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit.
Gut, haben Sie denn einen interessanten Beruf?
Ja, total. Er ist so super interessant.
Dann seien Sie jetzt dabei bei dem neuen Podcast von Patrick Salmen und Jan-Philipp Zimny. Willkürliche Passanten, der Berufe-Podcast.
Juhu, ich freue mich total.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Willkürliche Passanten, dem Interview-Podcast mit Jan-Philipp Zimny und Patrick Salmen. Wir laden uns Menschen ein, die wir auf der Straße getroffen haben, die wir abgreifen konnten und die uns ein wenig in ihre berufliche Welt einführen. Unser heutiger Gast ist Sibylle Meinerzhagen, 32 Jahre alt, aus Crimmitschau. Crimmitschau in Sachsen, direkt neben Chemnitz und Zwickau. Frau Sibylle Meinerzhagen, Sie sind Achtsamkeitscoach. Jetzt haben wir natürlich alle ein Bild vor Augen, wenn wir an Begriffe wie Achtsamkeit denken. Warum wirken Sie so gestresst?
Nun, es ist natürlich ein immenser Aufwand, jeden einzelnen Augenblick des Tages vollkommen zu erleben und da nicht auch mal abschalten können zwischendurch. Das ist etwas, was mich sehr mitnimmt, was mich sehr belastet. Wirklich jeden Moment bewusst zu erleben, ist eine gedankliche Leistung, das können sich die normalen Menschen gar nicht vorstellen, die ja große Teile des Tages im Autopilot verbringen, gar nicht mitbekommen, was um sie herum passiert. Völlig egal, dann läuft im Hintergrund. Sie kennen vielleicht dieses Video, wo ein Basketballteam in weißen Trikots gegen ein Basketballteam in schwarzen Trikots spielt. Und dann soll man zählen, wie oft die den Ball hin und her passen, und hinterher zeigen einem die Forscherinnen und Forscher, die dieses Video angefertigt haben, dass da mitten durch das Video ein Gorilla läuft. Mhm. Und dann stellt man sich schon die Frage, wieso habe ich das nicht mitgekriegt? War ich da nicht achtsam genug? Und ich sage, ja, die Menschen leben im Autopilot, die Menschen merken nicht, was um sie herum passiert, ob das ein Gorilla ist oder, weiß ich nicht, ein Autounfall, der passiert, genau, in den man vielleicht sogar selber involviert ist, aber so bei sich, in sich selber gefangen ist, dass man das gar nicht merkt. Und deswegen unterrichte ich totale Achtsamkeit, also wirklich jede einzelne Sekunde bewusst spüren, bewusst wahrnehmen, vollkommen da sein, und das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengender sein, das kann ich Ihnen sagen. Deswegen wirke ich auch so gestresst.
Jetzt frage ich mich natürlich, ob Sie da nicht etwas verwechseln oder ob die Gesellschaft das grundsätzlich verwechselt. Ist Achtsamkeit am Ende nicht einfach ein sehr schöner klingendes Wort für Konzentration?
Achtsamkeit ist ein Modebegriff, der viel herumgeworfen wird in letzter Zeit. Unter Achtsamkeit vermischen sich diverse Subkonzepte, verschiedenste Ideen. Es gibt 17 Philosophien des achtsamen Seins, die mir zu jedem Zeitpunkt meines Lebens vollkommen bewusst sind. Ich erinnere mich zu jedem Zeitpunkt an jede einzelne dieser Philosophien.
Ja.
Eine davon ist die, wie ich sie unterrichte, die totale Achtsamkeit. Dann gibt es die infinitesimale Achtsamkeit, wo man versucht, die Achtsamkeit so in so kleine Intervalle zu schachteln, dass sich daraus wieder im Endeffekt auch eine totale Achtsamkeit ergibt, die nur aus einzelnen Subsequenzen. Sie können sich das nicht vorstellen, weil Ihr Gehirn gar nicht darauf ausgelegt ist, Herr Salmen. Das braucht 10 Jahre Training, bis man die infinitesimale Achtsamkeit erreicht. Aber das ermöglicht einem dann, weniger gestresst zu sein, weil man zwischen den einzelnen infinitesimalen Achtsamkeitsintervallen natürlich auch immer wieder Regenerationsphasen hat.
Ja, führen Sie fort, das ist ein sehr spannender Punkt.
weil man natürlich zwischen den einzelnen Achtsamkeitsintervallen auch immer wieder Regenerationsphasen hat, die sich dann natürlich, wie sich die einzelnen Achtsamkeitsintervalle zur totalen Achtsamkeit addieren, ja, dann auch die Regenerationsphasen zur totalen Unachtsamkeit aufaddieren. Man ist also das ganze Leben lang sowohl voll da als auch überhaupt nicht anwesend.
Ah, das ist spannend.
Das sind nur die beiden populärsten Formen.
Ja, gerade die filialisierte Achtsamkeit, mit der habe ich mich selber befasst. Ich habe gemerkt, ich bin jemand, ich kann mich nicht auf totale Achtsamkeit einlassen. Mhm. Für mich ist genau die halbe Achtsamkeit, also eigentlich die Viersamkeit, die perfekte Form, die ich für mich gefunden habe. Und ja, trotzdem lassen Sie uns mal ein bisschen tiefer eintauchen in die Materie. Begonnen hat ja die Achtsamkeitsbewegung mit dem amerikanischen Molekularbiologen Jon Kabat-Zinn Ende der 70er Jahre, laut dem Wikipedia-Artikel aus buddhistischer Meditation, der Vipassana, Yoga und Zen, formte er nämlich ein Programm, das Menschen ursprünglich einfach helfen sollte, besser mit Stress umzugehen. So, das ist jetzt natürlich für mich die naheliegende Frage, mit Stress umgehen, dem Stress besiegen. Sie stehen ja sowas von unter Strom. Sind Sie vielleicht auch gestresst, weil zu viele Leute gerade Achtsamkeitscoaches wie Sie buchen? Kommen Sie da überhaupt noch hinterher, frage ich mich. Es gibt ja mittlerweile, es war schon vor 2 Jahren so, gab es in Deutschland mehr als 1000 Achtsamkeitstrainer. Wer sind denn vor allem Ihre Kunden? Wer ist Ihre Zielgruppe?
Können Sie die Frage vielleicht nochmal stellen? Ich habe nicht aufgepasst.
Wer sind Ihre Kunden?
Meine Kunden sind vor allem Top-Managerinnen und Manager. Mhm. Es sind vor allem Fluglotsinnen und Fluglotsen, für die es sehr wichtig ist, jeden Moment voll da zu sein. Das sind ExtremsportlerInnen, die sich keine Fehler erlauben können. Das sind FinanzexpertInnen. Das ist aber auch die Kindergärtnerin, der Kindergärtner, die in jedem Moment ein Auge auf jedes einzelne Kind haben müssen, damit nicht eins verschütt geht oder ausbricht. Mhm. Das ist eigentlich alle Menschen, die Verantwortung tragen, die voll da sein müssen. Da sind aber auch ganz viele Menschen, die an Burnout leiden zum Beispiel. Die sind da. Da habe ich gute Erfolge erzielt, einfach indem wir uns in einem 3-Tages-Seminar wirklich 3 Tage konsequent nur auf das Burnout konzentrieren. Und dann nach diesen 3 Tagen sind die Leute so vollkommen fertig, dass sie ihr Leben von vorne beginnen eigentlich und sich wieder von null aufbauen.
Das stimmt. Sie haben ja auch ein spezielles Programm entwickelt für Top-Manager, mit dem sie Workshops geben, mit dem sie Seminare geben und gebucht werden von Großkonzernen. Ihr Programm heißt Burnout und Bianca. Ich finde das prinzipiell sehr gut. Die Frage, die sich mir stellt und auch eine häufige Kritik, die zum Vorschein kommt, ist, ob die Achtsamkeit nicht am Ende doch immer nur das Ziel hat, den Menschen insgesamt für die Wirtschaft effektiver zu machen und seine in Optimierungswahn, in dem wir leben, den Menschen noch mehr an eine Leistungsspitze zu treiben durch gezielte Achtsamkeit.
Das war natürlich einer der Hauptgründe, weswegen die Achtsamkeitsmeditation, die es ja schon viel länger gibt als die Lehren von Jon Kabat-Zinn, den Sie da eben angesprochen haben. Die Achtsamkeitsmeditation geht auf den tibetanischen Buddhismus zurück und gerade in Tibet vor ungefähr 1500 Jahren war es natürlich sehr wichtig, die Leute in dieser extremen Umgebung wirtschaftlich nutzbar zu machen. Mhm. Ne? Ackerbau zu betreiben in einer derartigen Höhe, Viehzucht zu betreiben in einer derartigen Höhe, das ist schwierig. Da müssen die Menschen leistungsfähig sein, da müssen die mit anpacken.
Ja.
Die müssen stressresistent sein, auch einfach bei den geringen Sauerstoffmengen. Und da hat sich dann die Achtsamkeitsmeditation als Mittel gebildet, um eine Art Protokapitalismus in Tibet zu ermöglichen einfach.
Mhm. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Die meisten Menschen haben bei dem Wort Achtsamkeit natürlich ein paar Bilder vor Kopf, aufgrund der Tatsache, dass es ja so eine Trendbewegung ist. Jedes dritte Hashtag auf Instagram hat irgendwas mit Achtsamkeit am Hut mittlerweile. Noch immer tief manifestiert sind Bilder wie die moderne Hausfrau, die Yoga macht, die sich in Atemübungen verliert. Wir denken an, wie Sie sagen, Meditationen. Es gibt aber auch im Gegensatz zum Yoga das Agoi. Das ist quasi rückwärtsgewandtes Yoga, bei dem Menschen quasi einfach bewusst laut sind, bewusst sehr gestresst durch die Gegend rennen. Es gibt viele, viele Formen und gerade, ja, beim Wort Achtsamkeit haben wir doch sehr viel mit Vorurteilen und sehr viel mit Klischees zu tun. Was genau unterscheidet die Achtsamkeit von üblichen Sinnesübungen, von Meditationen? Was ist der Kern der Achtsamkeit?
Der Kern der Achtsamkeit ist die bewusste Selbstwahrnehmung. Das ist völlig klar. Natürlich wird das heute gerade auf Instagram, gerade in als Modebewegung, wird das verklärt. Da wird der Begriff, das Konzept verschlammt, verunreinigt eigentlich, sodass man gar nicht mehr genau wahrnehmen kann, was ist das eigentlich genau. Deswegen ist Ihre Frage sehr, sehr berechtigt. Aber im Kern ist die Achtsamkeit dafür da, sich in den Moment zu holen, in den eigenen Körper zu holen, in den Moment zu holen und nicht in der Zukunft oder der Vergangenheit zu leben. Und das lässt sich ganz einfach dadurch erzählen, dass man sich im ersten Schritt auf die Atmung konzentriert. Mhm. Wenn man sich dann eine gewisse Zeit auf die Atmung konzentriert hat, fängt man dann an, sich sowohl auf die Hände und Füße zu konzentrieren, dann auf die Unterarme und Unterschenkel. Gleichzeitig muss man sich aber auch weiter auf die Arme, auf die Hände, auf die Beine, auf die Atmung konzentrieren. Und wenn man dann irgendwann den Zustand erreicht hat, wo man sich auf den gesamten Körper konzentriert, dann ist es wichtig, weiterzugehen. Dann ist es wichtig, weiterzugehen, sich auch auf zellulärer Ebene auf sich selbst zu konzentrieren, bis man dann schlussendlich auf atomarer Ebene sich nur noch auf sich auf jedes einzelne Atom im Körper und dessen Schwingungen konzentriert. Und dann hat man den Punkt erreicht, wo einem alles andere auch scheißegal ist. Wo man sich ja so auf sich selbst bezogen ist, dass man mit der Umwelt eigentlich gar nichts mehr anfangen kann. Und dann kann man alles aushalten. Weil es findet ja gar nicht mehr in der Wahrnehmung statt.
Verliert man dadurch nicht klassische Werte wie Empathie, wenn man nur noch mit sich selbst beschäftigt ist?
Naja, aber es ist ja so, dass das waren ja nur die Stufen 1 bis 3 in der Achtsamkeitsmeditation. Wir gehen dann weiter, wenn wir es geschafft haben, diesen Zustand, wo einem alles andere egal ist, zu erreichen, dann geht es ja weiter. Dann konzentriert man sich auf den unmittelbaren Umkreis, 5 Meter um einen herum, auf sämtliche Atome, die da sind. Und das geht dann immer weiter, bis man irgendwann sich auf sich selbst und alle anderen konzentriert. Also das ist dann man kann sich das vorstellen, als würde man das kann man sich so vorstellen, als würde man 7 Milliarden Radios gleichzeitig einschalten, wo überall kein Sender eingestellt ist. So ungefähr fühlt sich das an, wenn man die Schwingungen und die Atome von allen Menschen gleichzeitig wahrnimmt. Und dann kommen wir in der nächsten Stufe natürlich noch dazu, den Planeten wahrzunehmen. Mit den Gesteinen, dem Magma, dem Erdkern, den Tieren und Pflanzen, die da leben, aber auch natürlich sämtlichen anorganischen Verbindungen, das heißt Quarze, das heißt Silikate, das heißt Schluff, das heißt Feinsand, all das muss wahrgenommen werden und dann hört es immer noch nicht auf, es geht dann noch weiter, ne? Dann nehmen wir das Sonnensystem wahr und alle Atome darin, schlussendlich kommen wir bei der Milchstraße an und irgendwann ist dann das gesamte beobachtbare Universum komplett in der eigenen Wahrnehmung, in der eigenen Achtsamkeit unterworfen, es entgeht einem nichts mehr, was im Universum passiert.
Ja.
Und das ist momentan die Grenze der aktuellen Achtsamkeitsforschung. Wir experimentieren aber weiter. Wir haben einen Achtsamkeitsbeschleuniger, wo wir 2 Menschen, die diesen Zustand der totalen, umfassenden, universalen Achtsamkeit erreicht haben, haben wir 2 Menschen beschleunigt und die aufeinanderprallen lassen. Und wir gehen davon aus, dass wir mit dieser Methodik dann durchaus auch die Oberfläche von Gott achtsam wahrnehmen können.
Ah ja, okay. Eine weitere Frage, die ich mir natürlich im Zuge der Vorbereitung gestellt habe, jetzt ist natürlich Achtsamkeitscoach kein klassischer Beruf, den man sofort nach dem Abitur oder dem Studium ergreift, den man sich perspektivisch als Kind schon vorstellen kann. Wie wird man Achtsamkeitscoach, Achtsamkeitscoachie? Ist es am Ende doch eine Ausbildung? Sind es private Fortbildungen? Ist es ein klassischer Quereinsteigerberuf? Wie haben Sie den Weg zur Achtsamkeit gefunden? Ich glaube, Ihr Mann ist CNC-Fräser, sich selber kommen aus einer klassischen Arbeiterfamilie und ich glaube, ihr Vater war Maschinenbauer, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist natürlich solch ein beruflicher Schritt erstmal wundernswert.
Ja, da, ich bin durchaus das schwarze Schaf in der Familie. Sie haben das richtig richtig erkannt.
Aber ein achtsames Schaf.
Ich bin ein achtsames schwarzes Schaf.
Was am Ende nicht gefressen wird.
Richtig. Und genau das hat mich dann auch dazu gebracht. Ich muss sagen, dass es ist eine traurige Geschichte, wie ich zum Achtsamkeitscoaching gekommen bin.
Haben Sie ein Zertifikat dabei? Kann ich mir das mal ansehen?
Ja, warten Sie einmal. Ich habe das hier mitgebracht. Da können Sie einmal hier reinschauen.
Ah, danke. Ja, das reicht.
Gerne.
Schöne Sache. Schönes Zertifikat. Das sieht sehr seriös aus.
Ja, das habe ich mit Paint gemacht.
Mhm. Ist das Clipart, was Sie da benutzt haben?
Es ist auch Clipart. Es ist viel freihand gezeichnet und dann mit dem Fülltool ausgefüllt. Aber es ist auch Clipart. Sie sehen hier ist ein Bild von einer Gurke, die ein Seminar hält und mit dem Finger so droht zum Beispiel.
Zertifikat wird nicht mit CK geschrieben.
Oh, das muss ich einmal. Mal korrigieren, Entschuldigung. Danke, ja, danke, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Zertifikat würde ich mit Sie komme eigentlich klassisch aus einer Arbeiterfamilie und wie ich zum Achtsamkeitscoaching gekommen bin, ist ein bisschen eine tragische Geschichte. Das war nämlich so, Sie haben es gesagt, mein Mann CNC-Fräser, wir hatten einmal seine Familie zu Besuch und er hat ihn dann gezeigt, hier in seine Werkstatt, denen seine CNC-Fräse gezeigt und alles erklärt und dann einen Anruf bekommen. Mhm. Er musste dann einmal kurz rausgehen und den Anruf entgegennehmen. Und zwar war bei der Firma C&A, musste ganz dringend ein neues C gefräst werden für das Firmenlogo. Und er ging dann raus und sagte noch zu mir, pass auf, dass die Kinder, also seine Cousins und Cousinen, nicht mit den Fingern in die CNC-Fräse geraten. Mhm. Und ich habe dann eine SMS bekommen von meiner guten Freundin Melanie und hatte einen Moment nicht aufgepasst und schwupp war seine gesamte Familie in der CNC-Fräse verschwunden und wurde dann komplett zerfräst. Und das hat mich hinterher sehr belastet, muss ich sagen.
Ja.
Das hat mich sehr traurig gestimmt. Und ich habe mich dann gefragt, wie konnte es dazu kommen? Was war der Hintergrund? Was sind die Hintergründe? Was ist der tiefere Zusammenhang, dass es dazu kommen konnte, dass ich nicht aufmerksam war in dem Moment? Ich habe dann viel gelesen. Viel in Facebook-Gruppen hauptsächlich gelesen, Achtsamkeit für Einsteiger, Achtsamkeit e.V. Sachsen-Anhalt waren da so die Hauptgruppen, in denen ich mich aufgehalten habe und habe dann natürlich mein erstes Seminar besucht. Mhm. Das Seminar war Grafikdesign mit Paint für Einsteiger und hinterher hatte ich dann mein Zertifikat als Achtsamkeitscoach.
Ah ja, okay. Das ist ja durchaus spannend. Glauben Sie, die Achtsamkeit boomt vielleicht auch gerade deswegen momentan so, weil eben wir durch unsere Smartphones und viele andere technische Gerätschaften auch nahezu wirklich täglich versucht sind und ja, die Welt immer beschleunigter wird, dass wir keinen klaren Gedanken mehr fassen können, dass wir nicht mehr im Hier und Jetzt sind? Oder glauben Sie, das ist eine zu leichte Herleitung, dass man immer alles auf die Digitalisierung schiebt und dass immer die Antwort auf alles sein soll? Oder helfen uns diese Medien am Ende vielleicht sogar, achtsamer zu werden? Durch Apps, durch Schrittzähler, Atemübungs-Apps etc. Ich möchte da kein Epson-Zähler sein, aber Sie wissen, was ich meine. Entschuldigen Sie diesen kleinen Jokus.
Nun, ich sehe das so, jede Bewegung schafft sich ihre Gegenbewegung. Das ist ein universelles...
Ist das nicht eine Floskel?
Das ist eine Floskel, aber wie so häufig sind viele Floskeln auch universelle Gesetze der Gesellschaft.
Ja.
Und es ist nun mal so, dass durch die Digitalisierung, dass durch Smartphones, Smart Homes, durch Smart Everything eigentlich, unsere Aufmerksamkeit fragmentiert wird. Alles ringt um unsere Aufmerksamkeit. Wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie.
Hören Sie doch auf, dieses Thema künstlich zu verwissenschaftlichen. Können Sie vielleicht in einer etwas klaren Sprache das beantworten?
Natürlich, sehr gerne. In unseren Handys leben Dämonen. Mhm. Die wollen...
Kommen wir zu unserer... Sie haben sich ja als Achtsamkeitscoach neben der totalen Achtsamkeit auf eine weitere spezielle Methode spezialisiert. Mhm. Können Sie die vielleicht einmal in zwei Sätzen zusammenfassen?
Ja, das ist die sogenannte punktuelle Achtsamkeit. Mhm. Dabei richtet man seine Aufmerksamkeit immer wieder ganz bewusst auf einzelne Dinge, die wichtig sind.
Ja, okay, zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel, wenn Sie einen Anruf bekommen, dann gehen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit von dem, was Sie gerade gemacht haben, zum Beispiel den Abwasch, gehen Sie weg, richten Ihre Aufmerksamkeit auf den Anruf, sagen zu sich selbst, ich nehme jetzt bewusst diesen Anruf an, ich unterbreche bewusst die andere Aufgabe dafür und dann nehmen Sie den Anruf an, führen ihn bewusst und dann ist es vielleicht so, beim Telefonieren fällt Ihnen auf, ach, hier könnte auch mal wieder gesaugt werden, dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit bewusst auf das Saugen. Beim Saugen finden Sie dann zum Beispiel in einem Bücherregal ein altes Fotoalbum.
Ich habe das Konzept verstanden, danke. Aber ist das am Ende nicht was völlig Normales? Ist nicht jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand in der Lage, solche Dinge zu tun, der komplett bei Sinnen ist?
Nein,
braucht es dafür so einen Fachbegriff?
Nein, ich denke, dafür braucht es nicht nur einen Fachbegriff, sondern auch ein Seminar, das man belegen muss, um das so machen zu können. Sie setzen hier das Hobbymäßige, das Amateurhafte mit dem Professionellen gleich. Was ich in der punktuellen Aufmerksamkeit lehre, ist eine Professionalisierung der Aufmerksamkeit.
Okay.
Das heißt, wenn Sie hobbymäßig durch Ihre Wohnung gehen und einfach hobbymäßig, amateurhaft Ihre Aufmerksamkeit auf Dinge richten, dann ist das etwas völlig anderes, als wenn Sie mein Seminar besucht haben. Sie können ja auch auf dem Klavier rumklicken, Sie sind aber nicht Mozart.
Ja, das habe ich schon verstanden. Ihr Seminar liegt preislich bei fern, ich glaube, 8000 Euro für 2 Stunden, eine Kennenlernsitzung. Das heißt, Sie haben sich ja schon auf ein gewisses Klientel beschränkt, was ich aber persönlich jetzt erstmal gut finde. Sie haben jetzt gerade selber angesprochen, das Wort Hobby. Das ist vielleicht eine letzte Frage, die ich mir auch gestellt habe. Können Sie überhaupt Beruf und Privates noch trennen? Wollen Sie vielleicht auch manchmal in Ihrer Freizeit Leute coachen, die sich der Achtsamkeit eigentlich verweigern, die auch gar keinen Bock haben, gecoacht zu werden? Sind Sie mal auf einer Party zum Beispiel, einer WG-Party, ein unverbindliches Gespräch entsteht und Sie merken, da ist was im Argen bei der Person, die ist nicht bei sich, die lebt nicht im Hier und Jetzt, die catcht nicht the moment, wie wir so schön sagen. Nehmen Sie diese Person bewusst an, um dort einen Achtsamkeitsprozess zu aktivieren?
Nun, also es ist nun so, dass das Coaching liegt mir so sehr im Blut, das geht dann auch in den privaten Bereich über.
Okay.
Ich bin definitiv einer dieser Menschen, die hergehen und Leute bei dem, was sie tun, auch gerne ungefragt coachen.
Ja.
So, meinen Mann coache ich zum Beispiel sehr gerne, wenn er im Garten ist und Gartenarbeit macht, dann komme ich auch gerne dazu, lasse meine eigene Arbeit kurz ruhen, um ihm zu erklären, wie er sich verbessern kann, was er richtiger machen könnte. könnte, bei der Gartenarbeit zum Beispiel, aber auch, wie Sie sagen, auf Partys auch sehr gerne. Zum Beispiel, sagen wir, jemand bringt einen Kartoffelsalat mit, einen selbstgemachten, dann gehe ich auch ganz gerne her und coache die Person darin, wie man was gebe, Kritikpunkte, was man vielleicht an diesem Kartoffelsalat beim nächsten Mal besser machen könnte. Und ja.
Kommen wir nochmal zur Schnellfragerunde. Eher der klassische Kartoffelsalat oder doch die mediterrane Version?
Nee, der klassische Kartoffelsalat.
Danke, das war die Schnellfragerunde. Sie können weitermachen. Ja, für alle interessierten Zuhörer, Innen, die sich jetzt gedacht haben, huiuiui, ich glaube, das klingt wirklich interessant für mich. Das ist ein Themenfeld, mit dem möchte ich mich näher beschäftigen. Ich möchte die Achtsamkeit bewusst zulassen. Wie können die Leute sie erreichen?
Nun, ich bin zu jeder Zeit erreichbar. Unter www.passaufdichauf.de kann man meine Kontaktdaten bekommen. Oder für die Leute, die schon einige meiner Seminare besucht haben, da spüre ich das dann auch. Da bin ich dann achtsam auf meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer und merke dann natürlich durch meine Achtsamkeit, wenn die das Bedürfnis haben, mit mir zu reden, und fahre dann auch selbstständig raus.
Ah ja, weil sie einfach achtsam sind, denke ich mal. Ne? Sie, und hiermit möchte ich das Gespräch abschließen. Sie haben selber ja erkannt und auch vorhin angesprochen, dass jede Bewegung ihre Gegenbewegung auch fordert. Sie selber haben da antizipiert. Sie haben gemerkt, viele Leute verlieren sich auch zunehmend in der Achtsamkeit, werden teilweise... ja, 16-sam. Also da ist ja alles dabei mittlerweile. Und deswegen haben Sie jetzt auch das Buch geschrieben, Auswege aus der Achtsamkeit.
Auswege aus der Achtsamkeit, ja.
Genau.
Da unterrichte ich in 16 Lektionen, wie man sich bewusst der Achtsamkeit verweigern kann. In spannenden Kapiteln, wie zum Beispiel sensorische Deprivation. Ah, ja. Wo man einfach alle Sinneseindrücke ausschaltet, indem man sich geräuschunterdrückende Kopfhörer aufsetzt, eine Augenbinde und dann in... einfach in so eine Plastikfolie einwickelt, damit man auch von der Berührung von außen nichts mehr mitbekommt, um dann so wieder, also gar nichts mehr wahrzunehmen eigentlich.
Ah, okay. Kommen wir noch ein letztes Mal zur Schnellfragerunde. Apfel oder Birne?
Birne.
Aha, danke. Das war Sibylle Meinertshagen, mein heutiger Gast. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Möchten Sie ein letztes Wort noch an unsere ZuhörerInnen richten?
Sehr gerne. Wir kommen dann nämlich jetzt zur Kritikphase, Herr Salmen, wo ich Sie darauf aufmerksam machen möchte, wie Sie Ihren Podcast strukturell verbessern können. Mir sind da einige Dinge aufgefallen. Haben Sie sich zum Beispiel schon mal Gedanken über diese Schnellfragerunde gemacht? Sie stellen da recht unzusammenhängende, fast schon willkürlich wirkende Fragen, die eigentlich mit dem zentralen
ist
Thema...
Ist nicht das Konzept einer Schnellfragerunde?
...gar nichts zu tun haben. Bitte lassen Sie mich erst ausreden, wenn ich Sie coache. Die mit dem eigentlichen Thema gar nichts zu tun haben. Wäre das nicht eine Möglichkeit, wo man kürzen könnte, wo man das Konzept schnittiger machen könnte, das Konzept konzentrierter machen könnte?
Das stimmt.
Dann möchte ich einmal Bezug nehmen auf